Liebe Zuhörer unseres Radios, ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Wunder gibt es immer wieder oder doch nicht zur Theologie des Wunders. Es sind Vorträge, die auch spirituelle Elemente beinhalten und somit eine Mischung zwischen theologischer Darlegung und geistlichen Elementen beinhalten. Ich möchte zu Beginn dieses Vortrages ein Gebet sprechen und werde dann auf ein Wunder eingehen, das der General der Jesuiten Pedro Arrupe erlebt hat und das sein Leben wesentlich geprägt hat. Anschließend bitte ich dann den Stefan, dass er noch uns Musik einspielt nach diesem Text. Herr, wir bitten um das Licht von oben, den Heiligen Geist, dass er uns führt und leitet und dass ich offen bin für das, was er mir sagen möchte. Segne alle Zuhörer, die uns jetzt verbunden sind, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pedro Arrupe war der General der Jesuiten, des mächtigsten und einflussreichsten Ordens der katholischen Kirche. Er starb Anfang der 80er Jahre. Im Canisius Verlag ist ein kleines Büchlein, das es, glaube ich, nicht mehr im Handel gibt, herausgekommen unter dem Titel Erfahrungen mit der Eucharistie. Ich habe selten eine Kleinschrift von einer derartigen Intensität erlebt, lesen dürfen wie dieses. Er bringt dort seine Erfahrungen mit der Eucharistie, wie der Titel des Buches heißt, zum Ausdruck. Eucharistiefeiern, die er in Gefängnissen gefeiert hat, das in Japan eingesperrt war, auf dem Fujiyama. Als Nagasaki von einer Atombombe ausradiert wurde, er war in dieser Stadt zu diesem Augenblick nicht im Zentrum, sonst hätte er es nicht überlebt und wäre wie 80.000 andere Menschen gestorben. Mein erstes eucharistisches Erlebnis hängt mit meiner Berufung als Jesuit zusammen, sagt er, und ich lese Ihnen diese Textstelle jetzt vor aus dem Buch. Während einer Prozession mit dem Allerheiligsten in Lourdes wurde ich auf dem Platz vor der Basilika Zeuge eines Wunders. Ein paar Wochen nach dem Tod meines Vaters war ich mit meiner Familie nach Lourdes gefahren, wo wir den Sommer in einer ruhigen, friedvollen und religiösen Atmosphäre verbringen wollten. Es war im August. Ich selber blieb einen vollen Monat in Lourdes. Da ich Medizin studierte, erhielt ich eine Sonderbewilligung, um die heilungssuchenden Kranken aus der Nähe beobachten zu können. Eines Tages stand ich mit meinen Schwestern auf dem Platz vor der Basilika. Kurz vor Beginn der Prozession mit dem Allerheiligsten ging eine Frau in mittleren Jahren, die einen Rollstuhl vor sich herschob, an uns vorüber. Eine meiner Schwestern rief: "Schaut, den armen Jungen im Rollstuhl." Es war ein junger Mann von etwa 20 Jahren, der von der Kinderlähmung ganz verkrüppelt war. Seine Mutter betete laut den Rosenkranz und von Zeit zu Zeit seufzte sie: "Heiligste Maria, hilf uns." Es war eine ergreifende Szene. Und ich erinnerte mich der Bitte, mit welcher sich der Kranke im Evangelium an Jesus wandte: "Herr, reinige mich von meinem Aussatz." Die Mutter beeilte sich, ihren Platz in der vordersten Reihe einzunehmen, dort, wo der Bischof mit dem Allerheiligsten der Monstranz vorbeikommen würde. Der Augenblick kam, wo der Bischof den jungen Kranken mit der Hostie segnete. Dieser schaute mit dem gleichen Vertrauen zum Monstranz hin, mit dem der Lahmgeborene im Evangelium zu Jesus aufschaute. Der Bischof machte mit dem Monstranz das Zeichen des Kreuzes, da erhob sich der junge Mann geheilt von seinem Rollstuhl. Die Umstehenden schrien voller Freude: "Ein Wunder, ein Wunder!" Da ich als Medizinstudent eine Spezialerlaubnis hatte, konnte ich nachher bei der ärztlichen Untersuchung dabei sein. Der Herr hatte ihn wirklich geheilt. Ich bin unfähig, euch jetzt zu schildern, was ich in jenen Momenten fühlte und dachte. Ich kam von der medizinischen Fakultät in Madrid, wo ich so manche ungläubige Professoren und Kameraden kannte, die sich über Wunder nur lustig machten. Nun war ich selbst Augenzeuge eines wirklichen Wunders geworden, das Jesus Christus in der Eucharistie gewirkt hatte. Derselbe Jesus Christus hat im Lauf seines Lebens so viele Kranke und Lahme geheilt. Ich freute mich grenzenlos. Als ich auf diese Weise seiner Allmacht gewahr wurde, erschien die Welt um mich herum ganz klein. Ich kehrte nach Madrid zurück. Die Bücher fielen mir aus der Hand. Die Vorlesungen und Experimente, die mich vorher so begeistert hatten, kamen mir öde vor. Meine Kameraden fragten mich: "Was ist los mit dir? Du hast ja deinen Kopf verloren." Ja, ich war tatsächlich außer mir. Dachte ich doch nur noch an die zum Segnen erhobene Hostie und an den gelähmten Jungen, der aus dem Rollstuhl sprang. 3 Monate später trat ich ins Noviziat der Gesellschaft Jesu in Loyola ein. Der Herr unterwies mich in derselben Weise wie in den Evangelien. Durch seine Wunder und seine Lehre erweckte er mir den Glauben und die Liebe, sodass er mir sagen konnte: Lass alles und folge mir. Der Herr in der Monstranz war derselbe wie jener in den Evangelien. Seine Macht war dieselbe und auch sein Wunsch, dass durch die Zahl der Priester zunehme, wo die Ernte so groß ist. Wenn man einmal diese Stimme gehört hat, heute wie vor 20 Jahrhunderten, kann man sie nie mehr vergessen. Selbstverständlich ist es jedem freigestellt, diesem Ruf zu folgen oder nicht. Doch einer mit Verstand und Vernunft, wie der heilige Ignatius sagt, wird dieser Stimme folgen. Ich zweifle nicht daran, dass die Kraft, die vom eucharistischen Jesus ausgeht und die an jenem denkwürdigen Nachmittag in Lourdes aufschien, dieselbe ist, die vom historischen Jesus ausging. In Lourdes erfuhr ich dasselbe wie die Zeitgenossen Jesu, als die Menge ihn umgab und er viele heilte. Es ist derselbe Jesus, nur ist er jetzt unter den Gestalten von Brot und Wein verborgen. Doch er hat dieselbe Macht und Liebe. Solche Erfahrungen hinterlassen unauslöschliche Spuren und erlauben auch uns mit den Aposteln zu sagen, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir gehört und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Soweit dieser Text, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und vielleicht werden Sie verstehen, dass es abwegig ist, wenn jetzt immer wieder beteuert wird, die Wunder, die sind doch gar nicht wichtig. Das ist nur was für Leute, die einen schwachen Glauben haben, die brauchen diese Bestätigung. Warum müssen wir immer mit kritischer Intellektualität auf die Zuwendung Gottes reagieren, frage ich Sie. Überlassen wir das doch dem lieben Gott, wann, wie und wo er Wunder wirkt und wie er diese benutzt. Pedro Arrupe war auf jeden Fall nicht irgendjemand. Als er ins Bett gefesselt war, sind die Menschen zu ihm gekommen und sie wussten, dass sie es mit einem Mann zu tun hatten, der wie Moses vor dem brennenden Dornbusch stand, der in das Angesicht Gottes schaute. Er hat mit so einer übernatürlichen inneren Kraft seine Leiden getragen, dass keiner von seinem Krankenbett wegging, ohne zutiefst bis ins Innerste erschüttert gewesen zu sein. Es war ein heiligmäßiger Mann, einer der ganz Großen der Kirche des letzten Jahrhunderts. Jeder, der ihn kannte, wird das bestätigen. Seine Krankheit hatte sich, ich weiß es jetzt nicht mehr im Einzelnen, es ist doch schon lange her, dass ich mich mit ihm und seinen Schriften beschäftigt hatte, wahrscheinlich auch als Folge des Atombombenabwurfs in Nagasaki eingehandelt. Ich möchte Ihnen das dann auch noch zur Kenntnis bringen, zuvor aber noch einige Worte zu Lourdes. Die Wunder, die die katholische Kirche dort anerkannt hat, sind nicht viele, ungefähr 60, obwohl es weit, weit mehr Heilungen gegeben hat. Besonders auch von Personen, die ihren Zustand gar nicht mehr wahrnahmen, die schon im Koma lagen, oder von kleinen Kindern, die noch gar nicht in der Lage waren, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Es wird ja gelegentlich in der Theologie des Wunders gesagt, nur wenn Menschen entsprechend disponiert sind, wenn sie dasselbe wollen und wenn eine günstige Atmosphäre vorhanden ist, dann wird das Wunder sich ereignen. Aufgrund der Wunder in Lourdes ist es ausgesprochener Unfug. Auch im Hinblick auf das, was im Evangelium steht. Der Herr hat in einer ausgesprochenen, feindseligen Umgebung auch seine Wunder gewirkt. Als der Mann mit der verdorrten Hand da war, stellte er ihn in die Mitte und fragte, ob es erlaubt ist, am Sabbat Böses zu tun oder zu heilen. Und er blickte sie der Reihe nach an, voll Zorn und voll Trauer über ihr verstocktes Herz. Liebe Zuhörer, wir brauchen nicht an die Wunder zu glauben. Aber es kann durchaus sein, dass auch dann der Herr uns voll Zorn und voll Trauer über unser verstocktes Herz anschaut, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind, nicht mehr fähig, nicht mehr willens sind, unseren liebenden Zuwendung zu öffnen. Weil wir selber unsere vorgefassten Maßstäbe haben, weil wir selber wissen, was richtig ist, was Gott zu tun hat, wann und wie und wo er sich zu verhalten hat. Damit wird Gott zu einem Götzen. Wir verfügen über ihn und wir schreiben ihm vor, was er zu tun hat. Die Wunder in Lourdes müssen durch 3 Kommissionen hindurch, die immer größer sind. Die letzte Ärztekommission, die dritte, umfasst 70 Ärzte. Davon sind die meisten Atheisten. Und es wird nicht darauf geachtet, dass sie der katholischen Kirche angehören. Es ist sogar ein Vorteil, wenn sie es nicht tun, weil damit nicht der Vorwurf erhoben werden kann, dass hier parteiisch geurteilt wird. Jene, die dort durchkommen, sind sicher authentisch. Man weiß etwa, dass es noch nie in der Medizingeschichte vorgekommen ist, dass ein Rückenmarksnerv, der einmal durchtrennt worden ist, wieder zusammengewachsen ist. Solche Dinge sind aber in Lutsch gut dokumentiert, und zwar anhand von Röntgenbildern. Man weiß, dass der Rückenmarksnerv dort durchtrennt war und dass er einfach nicht mehr zusammenwächst. Das hat es noch nie gegeben. Und plötzlich ist eben dieser Nerv wieder da. Oder dass Augennerven atrophiert sind, zerstört sind. Und dann gibt es manchmal das, ja, auch wissenschaftlich Unbegreifliche, dass die Menschen trotzdem wieder die Sehkraft erhalten. Obwohl man auf dem Bildschirm nachweisen kann, dass Augenbahnen, Sehnerven zerstört sind, dass die eigentlich nicht funktionieren dürften. Und sie tun trotzdem ihren Dienst. Ich glaube, dass man diese Wunder, die gut dokumentiert sind, ernst nehmen muss. Der Präsident des Ärztebüros, Olivieri, hat ein Buch herausgegeben, in dem er 18 von diesen über 60 Fällen hervorragend wissenschaftlich dokumentiert hat. Und man kann sie eigentlich seriöserweise nicht bestreiten, außer man trägt einen philosophischen Vorentscheid an diese Ereignisse heran und sagt, Wunder sind überhaupt nicht möglich. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt immer wieder zu Beginn dieser Vorträge solche Geschichten, solche Erlebnisse wie von Arupe voranstelle, weil die Wunderkritiker eine absolute Unfähigkeit erwiesen haben. Das können Sie mir glauben, ich habe ungefähr 200 Bücher zum Thema Wunder gelesen, dass es so ist, die wirklich geschehenen Wunder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe eine Stelle aus Drememanns Werken vorgelesen, wo er Stellung nimmt zum Wunder von Guadeloupe und es in einer Weise umdeutet, dass es sich eigentlich völlig von den historischen Fakten verabschiedet. Der Amtsrichter Grochtmann, der eine erstaunliche Dissertation vorgelegt hat, schreibt, dass eine panische Angst besteht, auch nur ein einziges Wunder als echt anzuerkennen. Warum? Weil damit es erwiesen ist, dass es eine Macht gibt, die größer ist als wir selber, die über uns steht. Und dass diese auch einwirken kann in unser Leben. Und im Tiefsten, im Eigentlichsten geht es eigentlich immer wieder um unsere erbsündliche Verwundung und um die Tatsache, dass wir Gott als einen Konkurrenten, als den anderen empfinden, wie Romano Guardini es gesagt hat. Als dem es nicht erlaubt sein soll, in unser Leben einzuwirken. Es geht letztlich im Tiefsten, im Eigentlichsten um einen Machtkampf. Wer ist der Herr? Gott oder wir? Wer setzt sich durch? Das klingt vielleicht irgendwie seltsam, aber nehmen Sie die Geschichte mit dem Pharao und den ägyptischen Plagen, da haben Sie genau das Gleiche. Wer behauptet sich? Der Mensch in seiner sündhaften Selbstbehauptung, der absolut sich Gott und seinen Weisungen nicht folgen will, der darauf beharrt, dass die Israeliten als Sklaven in Ägypten bleiben müssen, oder Gott? Im Tiefsten, im Innersten geht es oft um diesen Machtkampf. Ich möchte vielleicht noch, weil ich jetzt von Pedro Arupe das vorgelesen habe, kurz, das gehört eigentlich nicht mehr zum Thema, aber weil es doch irgendwie wichtig ist und interessant, berichten, wie er die Atombombenexplosion in Nagasaki erlebt hatte. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Messe, die ich unter ganz anderen Umständen feierte, als die soeben erwähnte. Diese Messe lehrte mich, wie Jesus, der für uns litt und starb, seine Erlösungspläne durch Leiden und Schmerzen verwirklichen kann. Am 6. August 1945 um 8.10 Uhr explodierte die erste Atombombe. Sie zerstörte ganz Hiroshima. Nur Asche blieb zurück. Entschuldigung, ich habe zuvor Nagasaki gesagt, er war in Hiroshima. 80.000 Menschen wurden mit einem Mal getötet. Unser Haus war eines der wenigen, die stehen blieben, wenn auch stark beschädigt. Alle Fenster und Türen waren fort weggerissen vom heftigen Druck, den die Explosion verursacht hatte. Unser Haus wurde zu einem Spital. Wir quartierten etwa 200 Verwundete ein, um ihnen zu helfen und sie zu pflegen. Am folgenden Morgen las ich in unserem Haus um 5 Uhr die Heilige Messe, bevor wir die Verwundeten versorgten und begruben. Die Kapelle war halb zerstört und voll von Verwundeten. Sie lagen am Boden, einer neben dem anderen, und litten sichtbar. Ich kann den schrecklichen Eindruck nicht vergessen, den ich angesichts dieser Leute hatte, als ich mich zum Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch, umwandte. Damals feierte man die Messe noch mit dem Rücken zur Gemeinde. Ich war unfähig, mich zu bewegen, und blieb mit ausgestreckten Armen wie gelähmt stehen, als ich diese menschliche Tragödie sah. Menschliche Erkenntnis und menschlicher Fortschritt für die Zerstörung der Menschheit. Alle schaut mit angsterfüllten Augen auf mich, voller Verzweiflung. Und doch, wie wenn ihnen von diesem Altar aus Trost zukommen würde. Es war eine schreckliche Szene. In wenigen Minuten wird jener auf dem Altar anwesend sein, von dem Johannes der Täufer sagte, es ist einer unter euch, den ihr nicht kennt. Nie zuvor hatte ich begriffen, in welcher Einsamkeit Heiden leben, wenn sie Jesus Christus nicht kennen. Hier war ihr Erlöser, der sein Leben für sie hingegeben hatte, doch sie wussten nicht, wer mitten unter ihnen war. Ich war der Einzige, der es wusste. Ganz spontan formte ich ein Gebet für jene, die so grausam und erbarmungslos gewesen waren, eine Atombombe abzuwerfen. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich betete auch für die, die vor mir lagen und von ihren Schmerzen gepeinigt wurden. Herr, gib ihnen den Glauben, dass sie sehen. Gib ihnen die Kraft, ihre Schmerzen zu ertragen. Als ich die Hostie über diesen zerschlagenen und verunstalteten Körper erhob, betete ich aus vollem Herzen, mein Herr und mein Gott, hab Erbarmen mit dieser Herde ohne Hirten. Herr, gib, dass sie an dich glauben. Gedenke, dass auch sie dich kennen sollten. Ich bin sicher, Ströme von Gnaden flossen von dieser Hostie und von diesem Altar aus. 6 Monate später, als alle geheilt nach Hause gegangen waren, nur 2 Personen starben, hatten manche von ihnen die Taufe empfangen. Alle aber hatten gelernt, dass christliche Nächstenliebe Mitleid kennt. Liebe Zuhörer unseres Radios, in den vorausgegangenen Vorträgen habe ich dargelegt, dass das Wunder in der Heiligen Schrift eine große Bedeutung hat und auch im Leben der Heiligen sehr oft vorkommt, es geradezu wie selbstverständlich schon begleitet. Nehmen Sie nur das Leben des Heiligen Don Bosco. Auf der anderen Seite haben wir in einem zweiten Punkt festgestellt, dass es heute sehr relativiert wird, dass von vielen gesagt wird, Naturwunder sind weder denkbar noch möglich noch sinnvoll. Es wird oft dargelegt, dass es sekundäre Rückprojektionen sind vom österlichen Christus her in das Leben des irdischen Christus zurückversetzte Erfahrungen und somit eigentlich im Letzten nicht historische Ereignisse. In einem dritten Punkt bin ich dann dem nachgegangen, warum das so ist, warum man meint, dass das Wunder jetzt keine große Bedeutung hat und warum man es so zurücksetzt, und man stellt dann fest, dass es auf den Vorentscheid ankommt. Den philosophischen Vorentscheid, ob man Wunder überhaupt für möglich hält. Für die neutestamentliche Wunderexegese, also die Wunderauslegung, lässt sich feststellen, dass die weltanschaulichen Vorurteile das Ergebnis fast schon immer im Voraus bestimmen. So sagt die bekannte evangelische Theologin Eta Linnemann, es ist Vorurteil, nicht Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchung, dass man nach der historisch-kritischen Methode die Wundergeschichte im Neuen Testament nicht als Berichte von geschehenen Wundern lesen darf. C.S. Lewis, der bekannte englische Historiker, stellt fest, dass bestimmte Theologen unentwegt voraussetzen, Wunder gebe es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies eine rein philosophische Frage ist. Gelehrte als Gelehrte reden hier nicht mit größerer Autorität als irgendwer sonst. Die Regel, wenn übernatürlich, dann unhistorisch, tragen Sie an Ihr Studium der Texte von außen heran. Sie haben diese nicht aus den Texten gelernt. In dieser Sache reden Sie nur als Menschen, und zwar offensichtlich beeinflusst vom Geist des Zeitalters, in dem Sie aufgewachsen sind und dem Sie nicht kritisch genug gegenüberstanden. So in dem Buch, was der Laie blökt. Wie sehr diese Weichenstellung die Ergebnisse wichtiger theologischer Fragen im Voraus festlegt, soll nun gezeigt werden, bevor auf die Vorgeschichte dieses positivistischen Vorentscheids, der über die Schiene Spinoza, Strauss und Bultmann in viele Teile heutiger Theologie eingemündet ist, eingegangen wird. An den meisten umstrittenen Punkten heutiger Theologie trifft man auf den philosophischen Vorentscheid. Das Resultat führender Theologen nach einer eingehenden Untersuchung zur Jungfrauengeburt, in der die Ergebnisse der Bibelauslegung ausführlich berücksichtigt wurden, ist eindeutig. Für die Kardinäle Ratzinger, Kasper und Schäfzig ist allein der weltanschauliche Vorentscheid der Grund für die Bestreitung der Glaubenswahrheit der Jungfrauengeburt. Es lässt sich überzeugend darlegen, dass alle zur Bestreitung dieser Glaubenswahrheit vorgelegten Erklärungsversuche weder dem Verständnis des Textes noch dem Glauben der Kirche gerecht werden. Nicht selten muten sie beachtlich willkürlich und grotesk an. Das ist mir wichtig, Ihnen das darzulegen, weil hier die Diskussion auch in der Kirche doch sehr heftig ist. Und ich möchte Ihnen dazu einfach die Positionen von Ratzinger, Kaspar und Schäfzig aus deren Büchern, gleichsam deren Essenz vortragen. So schreibt Kardinal Ratzinger in seinem Buch »Die Tochter Zion«: »Wir können jetzt sagen, der eigentliche Grund in den Gründen gegen das Bekenntnis zur Jungfräulichkeit Mariens«, übrigens ist das fester Glaubensbestand der katholischen Kirche, »Ex Maria Virgine, geboren von der Jungfrau Maria«, das ist De Fide, also glaubensmäßig auch so definiert worden, »liegt nicht im Bereich historischer, exegetischer Erkenntnis, sondern in weltbildlichen Vorgaben«, schreibt Kardinal Ratzinger. »Die exegetischen Gründe explizieren diese Vorgabe mit den Mitteln des historischen Denkens. Die Ursache des Nein liegt im Weltbild.« Kaspar konstatiert, dass es im Grund gar nicht die vermeintlichen neuen historisch-kritischen Einsichten waren, welche zur Bestreitung der Jungfrauengeburt führten, sondern neue weltanschauliche Positionen, die sich der historischen Mittel bedienten. Sie merken hier wieder eigentlich genau das Gleiche. Es ist der Vorentscheid. Das, was man vorher schon festlegt und dann an die Texte heranträgt. Kardinal Schäfzig: So gesehen hat die Leugnung der Jungfrauengeburt heute letztlich ihren Grund weder im Textbefund des Neuen Testamentes noch in geschichtlichen Notwendigkeiten, sondern in einer unreflektierten Weltanschauung, die vom philosophischen Positivismus bestimmt ist. Da muss man darlegen, was unter Positivismus gemeint ist. Das ist eine Philosophie, die ihre Forschung auf das Positive, Tatsächliche, Wirkliche und Zweifellose beschränkt. Sie beruft sich allein auf die Erfahrung und lehnt jede Metaphysik, also alles, was man jetzt als übernatürlich heranziehen könnte zur Erklärung, völlig ab, als theoretisch unmöglich und praktisch nutzlos. Also man kann auch sagen, das ist ein nichts anderes als ein reiner Rationalismus, nur das existiert, nur das hat ein Recht, einen Anspruch zu erheben, was irgendwie wissenschaftlich beweisbar ist. Und deshalb schreibt Kardinal Schäfzig: Der Grund in der Ablehnung liegt in einer unreflektierten Weltanschauung, die vom philosophischen Positivismus bestimmt ist. Im Übrigen haben das nicht nur führende Theologen, sondern auch die gesamte Deutsche Bischofskonferenz 1968 in einem Schreiben an alle, die in der Glaubensverkündigung tätig sind, auch so festgestellt. Ich werde aus diesem Schreiben ausführlich noch vorlesen, wo festgestellt wird, dass der Vorentscheid, weltanschauliche Vorgaben, die an das Studium der Heiligen Schrift herangetragen sind, das Ergebnis schon von vornherein festlegen. Schäfzig bezeichnet es als einen argen Anachronismus, die heutige Interessenslage in die Quellen hineinzutragen und die Jungfräulichkeit nur als eine sprachliche Kennzeichnung besonderer Gottzugehörigkeit zu bezeichnen. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass eine konkrete verheiratete Frau deshalb als Jungfrau bezeichnet werden würde, weil sie Gott besonders innig anhängt. Diesen völlig verrückten Versuch, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich jetzt auch mal kennzeichne, hat es in der Theologie auch gegeben, dass man sagt, Jungfrau, das bedeutet einfach eine besondere Gottzugehörigkeit, sich sozusagen Gott ganz hinzuschenken, und deshalb hat man diesen Ausdruck Jungfrau verwendet, hat aber biologisch überhaupt gar keine Rückendeckung. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Beweis. Es gibt überhaupt keine Stelle in der Antike, wo jemand als Jungfrau bezeichnet wurde, weil Gott besonders anhängig war. Und dann versucht man trotzdem in der Argumentation, das ins Feld zu führen. Und das ist schon irgendwie schlimm, wenn man so weit geht in seinen Festlegungen, dass man die Wahrheit wirklich in dieser Weise auf den Kopf stellt. Wenn dann jetzt, wie das Mann so behaupten, Josef der Vater von Jesus ist, warum will er dann Maria nach dem Empfängnis verlassen? Das muss ich auch mal überlegen. Das heißt, dann wäre der heilige Josef, den wir als den größten Heiligen der katholischen Kirche verehren, als einer, der mit Maria ein Kind gezeugt hat und dann abgehauen ist. Und das sind einfach so Dinge, das wird einfach so schnell heute dahingesagt, ja, die Jungfrauengeburt gibt es nicht, Jesus ist natürlich gezeugt worden. Was tun wir da mit dem heiligen Josef auch an? Doch selbst hierfür gibt es Theologen, die eine Erklärung haben. Rudolf Pesch schreibt: Er repräsentiert uns, die sich davonschleichen möchten, aus der geschichtlich anstößig konkreten Nähe Gottes. Ich möchte das jetzt wirklich nicht mehr kommentieren, aber ich bin schon betroffen, dass solche Dinge gesagt werden. Das möchte ich auch sagen. Das müssen Sie dann auch mal jemand anderen sagen, der mit einer Frau ein Kind zeugt und sich dann davon macht Und dann kann man auch zur Antwort geben, er repräsentiert uns, jenen, die sich davonschleichen möchten, aus der geschichtlich anstößig konkreten Nähe Gottes. Der Freiburger Dogmatiker Riedlinger schreibt, wer aber meint, die Sache sei ganz normal verlaufen und die Erzählung von der jungfräulichen Empfängnis Jesu sei nur eine zur Erhöhung der Gottessohnwürde Jesu erfundene theologische Legende, soll nicht auch noch den Eindruck erwecken, er nehme trotzdem die Botschaft der Evangelien ernst. Dieser Punkt ist mir so wichtig, dass ich Ihnen diesen schon noch ein bisschen ausführlicher darlegen möchte. Vor mir ist das Buch von Kardinal Josef Siri, Gethsemane. Überlegungen zur theologischen Bewegung unserer Zeit. Aus den Büchern der Fraternität der Heiligsten Jungfrau Maria, ist Anfang der 80er Jahre erschienen und hat ein ganz beträchtliches Echo hervorgerufen. Er nimmt einen fiktiven jungen Mann gleichsam an der Hand und führt ihn durch die Theologiegeschichte der letzten Jahrzehnte. Siri war Papabile. Er war einer der wirklich aussichtsreichen Kandidaten, auch einmal Papst zu werden. Er ist mittlerweile verstorben. Siri hat sich die Mühe gemacht, durch alle wirklich wichtigen Wörterbücher der Theologie sich durchzuarbeiten und die Aufsätze, die Artikel zur Jungfrauengeburt durchzugehen. Grundlage ist Jesaja 7,14. Dort hat es eine Weissagung gegeben des Propheten Jesaja, die so heißt: Darum wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Wie soll das möglich sein? Freunde von mir sagen, das ist die Quadratur des Kreises. Jeder weiß, dass einfach die Vereinigung von Mann und Frau notwendig ist, um ein Kind zu zeugen. Heute kann man natürlich das auch technisch anders bewerkstelligen, aber auch hier ist immer eine Eizelle und ein Samen notwendig. Diese Geistzeugung ist für viele nicht denkbar und deshalb auch nicht möglich. Diese Stelle dann wird bei Matthäus zitiert, Jesaja 7,14, und es wird gesagt, bei der Empfängnis der Gottesmutter hat sich das erfüllt, was der Propheten vor 8 Jahrhunderten vorausgesagt hat. Das hebräische Wort für Jungfrau heißt Alma. Im Griechischen heißt es Parthenos. Und Sie müssen jetzt noch wissen, dass im 1. Jahrhundert vor Christus die Juden in der Diaspora lebten. Besonders in Alexandria, in Ägypten, gab es viele von ihnen. Und diesen haben die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Diese Übersetzung heißt Septuaginta, im 1. Jahrhundert vor Christus. Ich lese Ihnen jetzt aus diesem Buch von Gethsemane vor. Der heilige Matthäus zitiert den berühmten Passus aus Jesaja. Um durch die jungfräuliche Menschwertung, Fleischwertung Jesu Christi auf die Erfüllung der Prophetie hinzuweisen. Er verwendet den Vers aus der Septuaginta: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Für den heiligen Hieronymus, das war der bedeutendste Bibelgelehrte des Altertums, ist nach dem Wörterbuch der Bibel von Minje Alma gleich Jungfrau und Betula junges Mädchen. Also es gibt im Hebräischen durchaus die Unterscheidung zwischen Jungfrau und junges Mädchen. Das allgemeine Wörterbuch für sakrale Philologie gibt Alma durch ein junges, heiratsfähiges Mädchen, folglich eine Jungfrau im strengen Sinn des Wortes wieder. Pater Giuseppe Girotti übersetzt in seinem Kommentar zum Alten Testament das Wort Alma durch Jungfrau und bezeichnet jede konträre Übersetzung als die Folge einer parteiischen Bibelauslegung, die nicht einem wirklichen wissenschaftlichen Studium des Textes entspreche. Der Kardinal Siri geht dann mehrere Wörterbücher durch, besonders auch jene deutscher Sprache, weil die deutsche Exegese weltweit wirklich auch führend war und teilweise noch ist. Er geht dann auf Josef Schmid ein, den Herausgeber des RNT, Regensburger Neuen Testamentes, einer der führenden Bibelgelehrten auch in Deutschland. Sowohl Matthäus als auch Lukas bezeugen klar und bestimmt, dass Josef, so Josef Schmid, nicht der wirkliche Vater Jesu war. Matthäus stützt die von ihm berichtete Tatsache für seine judenchristlichen Leser ausdrücklich durch den Hinweis auf die Immanuel-Weissagung aus Jesaja 7,14. Der Versuch von manchen Theologen, in dem wichtigsten Abschnitt Lukas 1, 26 bis 38, die beiden entscheidenden Verse, 34 folgende und 27, das zweimalige Jungfrau als späteren Einschub zu streichen, ist nicht bloß vom Standpunkt der Textkritik aus betrachtet reine Willkür, sondern auch aufgrund des Zusammenhangs unmöglich. Denn dadurch würde gerade dem ganzen Abschnitt der Kern herausgeschnitten werden. Das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist das Buch, das immer dann nachgeschlagen werden muss, wenn es um die Erklärung von biblischen Worten geht. Also zum Beispiel Reich Gottes, Verkündigung. Das ist das Standardwerk. Es sind 10, 12, ich weiß es nicht genau, habe sie nicht hier, aber ich habe sie bei mir in meiner Bibliothek zu Hause stehen, große Folianten, die von jedem nachgeschaut werden müssen, wenn er ein größeres wissenschaftliches Werk schreibt. In diesem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament von Gerhard Kittel liest man die Etymologie, also die Herkunft, die Entstehung und wie es sonst auch verwendet wird, des griechischen Wortes Parthenos, Jungfrau, sei unsicher. Deshalb könne die Entwicklung nur aus den literarischen Belegen erschlossen werden. Und man liest darin die unglaubliche Information, offenbar bezeichnet die Vokabel Parthenos zunächst die in der Reife stehende junge weibliche Person. Die in der Reife stehende junge weibliche Person. Das große Wörterbuch der griechischen Sprache, so Siri weiter, zitiert Aristophanes, Homer, Hesiod, Xenophon, Sophokles, Herodot, Euripides, bei denen das Wort Parthenos, Jungfrau, zur Bezeichnung einer jungen Frau, die keinen Mann erkennt, verwendet wird. Das heißt, in der gesamten Literatur des Griechentums wird das Wort Parthenos im strengen Sinn als Jungfrau verstanden. Und trotzdem wird an diesem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament genau das Gegenteil behauptet. Offenbar bezeichnet diese Vokabel zunächst in der Reife stehende junge weibliche Person. Das hat mit der historischen Tatsächlichkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist Vorentscheid. Das ist Wunschdenken, das einfach in die Texte hineingetragen wird. Und hat mit der Verwendung dieses Wortes in der gesamten griechischen Literatur nichts zu tun. Deshalb frappiert diese Definition, so Siri weiter, des griechischen Wortes Parthenos von Kittel und stimmt äußerst nachdenklich. Und das müssen Sie sich vorstellen, wenn Theologiestudenten diesen Artikel nachschauen und das dort dann lesen. Braucht man sich doch nicht zu wundern, dass diese dann von vornherein auf eine bestimmte Bahn des Denkens gelenkt werden. Es gibt Fälle, die beweisen, so schreibt Siri weiter, wie sehr eine gewisse innere Haltung den Verlust von Erleuchtung und Urteilskraft gegenüber Zeugnissen aus Schrift und Tradition über das Geheimnis Christi nach sich zieht, manchmal auch bei den fähigsten Denkern und Leuten. Ich bringe nur noch ein Beispiel hierfür. Rabbi Akiba lebte im 2. Jahrhundert nach Christus. Er war ein erbitterter Feind des Christentums, ein Erzfeind des christlichen Glaubens. Er übersetzte Alma, also das hebräische Wort für Jungfrau, als Jungfrau. Er hat wirklich alles gesammelt, was er gegen das Christentum verwenden könnte. Und dieser schärfste Gegner, der ja in der hebräischen Sprache zu Hause war, sagt, es steht halt Alma dort und das heißt Jungfrau. Er übersetzt es also nicht als junge Frau, die heranwächst, die gebärfähig ist. Woher mag dann wohl diese Vielfalt und dieser Starrsinn in einer verkehrten Interpretation der Texte und Fakten rühren, fragt der Kardinal. Es ist nicht umsonst und auch nicht weit ab von der Wahrheit daran zu erinnern, dass das bewusste oder unbewusste Ziel des Infragestellens, der Kritik und des Leugnens eines ist. Die Gewissheit um die von Christus und später von seinen Aposteln und Zeugen in die Welt gebrachte Wahrheit über das Geheimnis seiner göttlichen Realität zu erschüttern, wenn nicht überhaupt dem Bewusstsein der Christen zu entreißen. Dazu war es nötig, vor allen anderen die Gewissheit über die Menschwerdung des Wortes Gottes zu erschüttern. Nun aber musste man das Zeugnis des Evangeliums und der Tradition der Kirche erschüttern. Deshalb drückt sich Josef Schmid in seinem Kommentar zu den Evangelien von Matthäus und Lukas bezüglich der jungfräulichen Empfängnis wie folgt aus. Bei Matthäus scheitert jeder Versuch, die Jungfrauengeburt auszumerzen. Denn der ganze Abschnitt 1, 18 bis 25 dient allein dem Nachweis dieser Tatsache. Ihre Ausscheidung bei Lukas erfolgt einzig und allein aus weltanschaulichen Gründen, weil die Jungfrauengeburt als offenkundiges Wunder nicht als geschichtlich möglich anerkannt wurde. Soweit dieser Text, dieses Zitat, liebe Zuhörer, es tut wirklich manchmal weh. Sie werden das jetzt vielleicht verstehen, wenn man sich als Theologe tiefer mit diesen Dingen beschäftigt. Während des Theologiestudiums haben Sie leider oft nicht die Möglichkeit, tiefer hineinzugehen. Wenn Sie jetzt schon dem theologischen Wörterbuch von Neues Testament nicht einfach so Glauben schenken dürfen, wie sollen das dann die Theologiestudenten, die sich ja darauf verlassen müssen, dass es so stimmt, was hier steht, mit dem ganzen Sachverhalten der Tiefe auseinandersetzen können? Das Buch von Siri trägt den Titel Gethsemane. Gethsemane ist der Ort unsäglicher, tiefster seelischer Leiden des Herrn. Der Herr hat die ganze seelische Verfinsterung von Menschen aller Zeit, aller Generationen durchlitten. Und Kardinal Siri will die Theologie der Gegenwart in Gethsemane hineinführen. Das ist der Grund, warum er diesen Titel wählt. Nur im Garten der Todesangst fällt alle Verblendung, so meint er, ab. Dort im Feuerofen, im Schmelzofen des Leides, wird jede Ideologie unbarmherzig weggebrannt. Und er legt das auch noch bei anderen Stellen, Matthäus 16, 16, das Messias-Bekenntnis des Simon Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias, aus. Er legt auch dort dar, dass hier vieles in einer bestimmten Richtung von vornherein interpretiert wird. Und es macht betroffen, mit welcher inneren Haltung man an die Heilige Schrift herangeht. Denn hier geht es nicht nur um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern letztlich geht es um das Heil der Menschen. Und es ist die Erfahrung der Geschichte, dass die Leugnung der Mariendogmen, ihre bleibende Jungfräulichkeit, ihre Gottesmutterschaft, früher oder später zur Leugnung der Gottheit Jesu Christi geführt hat. Da ist ein innerer Zusammenhang. Also wenn es gelingt, hier sozusagen etwas aufzuspringen, das aufzureißen, dann wird sich das fortsetzen. Das war ein etwas längerer Exkurs zur Jungfrauengeburt, der mir sehr wichtig erscheint. Nicht selten muten deshalb die Erklärungsversuche, die an die Heilige Schrift herangetragen werden, beachtlich willkürlich und grotesk an. Ich werde Ihnen auch eine Stellungnahme der deutschen Bischöfe aus dem Jahr 1968 vorlesen, die genau das unterstreicht. Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn man die Diskussion um die Auferstehung Jesu und die hierbei eingebrachten Argumente prüft. Wieder geht es um den philosophischen Vorentscheid, eine ungute Spiritualisierung, also Vergeistigung des Glaubens, die gnostische Züge verrät und Widersprüchlichkeiten, wenn man die Texte der Heiligen Schrift entgegen dem ursprünglichen Sinn auslegt. Was ist Gnosis? Ich habe das Wort gnostisch verwendet. Darunter versteht man Versuche in der Spätantike, die im Glauben verborgenen Geheimnisse durch philosophische Spekulationen zu erkennen und so zu der Lösung vorzudringen. Also nicht durch die Annahme des Geheimnisses, sondern sozusagen durch Erkenntnis, durch Wissen. Das ist natürlich höchst problematisch, weil dann nur jene, die jetzt in der Lage sind, einen bestimmten Wissensstand zu erreichen, erlöst werden können, die anderen nicht. Und der Glaube wird sozusagen dann durch philosophische Spekulationen aufgelöst. Ebenfalls aus der genannten prinzipiellen Weichenstellung heraus wird die personale Existenz des Teufels bestritten. Ratzinger äußert sich gegenüber Haag, der das Buch geschrieben hat, Abschied vom Teufel, so: Es spricht gegen ihn, gegen Haag, der falsche Anspruch, als Exeget zu entscheiden, obwohl er als Philosoph redet und seine einzige Philosophie offensichtlich in einer unreflektierten Modernität besteht. Es merken, es ist immer wieder das gleiche, unreflektierte Modernität. Das Nein liegt im weltanschaulichen Vorgaben, in dem, was man an die Texte der Heiligen Schrift heranträgt. Deshalb gäbe es auch keine Besessenen, sondern nur Psychotiker. Man habe es mit dem psychopathologischen Phänomen des Persönlichkeitsverlustes zu tun. Auch die Ablehnung der eucharistischen Realpräsenz, der wirklichen Gegenwart unter der Gestalt des Brotes, leitet sich oftmals aus weltanschaulichen Vorgaben ab, welche ein unmittelbares Einwirken Gottes auf seine Schöpfung für unmöglich halten. Wenn allerdings nicht selten versucht wird, trotz der positivistischen Vorgabe an der Realität des Übernatürlichen und des Wunders festzuhalten, dann kommt es zu Kompromissen, die etwas Groteskes an sich haben. Die Folgen eines solchen Vorgehens für den gelebten Glauben sind schlimm. Ganz abgesehen davon, dass die Bibel zu einer uneinheitlichen Literatursammlung zerfällt, geht von den Zeichen Jesu, die man noch als historisch gelten lässt, ein Zitat jetzt von Ferdinand Hahn, wenig zum Glauben aufrufende Kraft aus. Auch das Jesusbild, das uns die historisch-kritische Forschung bietet, wirkt seltsam blass und abgestanden. Man kann nur schwer begreifen, wie von einer solchen Gestalt eine Bewegung wie das Christentum ausgehen konnte. Ich zitiere Hahn, das ist der evangelische Bibelausleger, Exeget an der Fakultät in München. Offensichtlich stimmt dann doch irgendetwas mit der Art der Textbehandlung und der Rekonstruktion nicht. Wir haben allen Grund, hierüber nachzudenken. Man sieht, immer wieder führen die verschiedensten Beobachtungen und Anläufe zur historisch-kritischen Methode zu gleichen Beobachtungen und Ergebnissen. Wird die schon im Neuen Testament deutlich werdende kritische Linie zum Wunder dahingehend überstiegen, dass die Ebene des historisch-faktischen nicht nur relativiert, sondern ausgemerzt, eliminiert wird, dann führt dies letztlich zur Zerstörung des Glaubens. Heinrich Schlier ist einer der bedeutendsten Theologen der Gegenwart. Er war evangelischer Theologe und hat sich besonders dem Studium der Bibel, der heiligen Texte gewidmet und in diesen festgestellt, dass die katholischen Prinzipien eigentlich schon dort existieren, besonders in Bezug auf die Übergabe des Amtes, die Handauflegung, Gebet, und ist daraufhin katholisch geworden. Er war früher Lehrer von Bultmann. Er verwendet das Wort Nihilismus im folgenden Zitat. Nihilismus, so können wir im Duden nachlesen, ist eine Anschauung von der Nichtigkeit alles Bestehenden. Es meint die bedingungslose Verneinung aller Normen, Werte und Ziele. Schlier stellt die nihilistischen Züge im Konzept seines früheren Lehrers Bultmann heraus, die auch für alle anderen zutreffen, die Bultmann gefolgt sind. Und Schlier stellt fest, alles muss in der Schwebe gelassen werden. In der Schwebe nicht einmal nur des konkreten Wortes der Schrift, sondern des aus der Schrift vielleicht sich einmal ereignenden Geisteswortes, das nie Gestalt, nie Konkretion annimmt und nie auswendig wird, also nach außen hin sich wendend wird, sondern nur aufgefangen im jeweiligen existenziellen Glauben, der sich aber sofort wieder verflüchtigt. Übertriebene Enthistorisierung ist deshalb nicht Stärke, sondern Schwäche des Glaubens. Ein unweltlich, ein akosmisch gewordenes Verständnis von Offenbarung führt zu Glaubensnot und Abfall. Die deutschen Bischöfe haben es zu Recht beklagt, dass ein philosophisches Weltverständnis als Vorverständnis zur Verstehensgrundlage der biblischen Texte gemacht wird. Und die Bischöfe schreiben deshalb, es entsteht im Grunde nichts anderes als eine neue Form der Gnosis, eine fragwürdige Wissenschaftsgläubigkeit, und das Vorverständnis des modernen existenzialistischen Denkens schaffen einen folgeschweren ideologischen Bann, eine folgenschwere Befangenheit. Das haben die deutschen Bischöfe 1968 festgestellt. Verstehen Sie, um was es im Letzten geht, wenn man sagt, der Glaube, der hat diese Konkretionen gar nicht nötig, wie jetzt das Wunder. Wir bewegen uns auf rein geistiger Ebene. Die geistig Erstorbenen, die kommen wieder zum Leben. Natürlich nicht die leiblich Toten. Die geistigen Wunder, die sind wichtig. Damit verabschiedet man sich von der Konkretheit des Lebens. Und wir sind nun mal Wesen aus Fleisch und Blut und brauchen das Konkrete, das Greifbare. Und deshalb führt ein solches akosmisches, ein unweltliches Verständnis zu einer Spiritualisierung, zu Glaubensnot und Abfall. Nach Bultmann sichert nur die Nicht-Ausweisbarkeit des Glaubens die christliche Verkündigung vor dem Vorwurf, Mythologie zu sein, also dass man den Glauben nirgends festmachen kann. Der Glaube an die Historizität der Wunder Jesu würde dagegen die Struktur des Glaubens auflösen, denn der Glaube würde dadurch in Wissen überführt werden. Also wenn ich jetzt wirkliche greifbare Wunder hätte, dann bräuchte ich ja sozusagen nicht mehr Glauben, meint er, ich hätte ja Wissen. Daraufhin ist zu erwidern, dass zwar der Glanz göttlicher Herrlichkeit im Wunder aufleuchtet,
aber nicht mit ihm identisch und daher auch nicht fassbar ist. Die Glaubensstruktur wird durch übersteigerte, übertriebene Enthistorisierung und Spiritualisierung zerstört, weil hier der Versuch gemacht wird, den Glauben möglichst zu immunisieren gegen jeden Einspruch von außen. Verstehen Sie, Sie können ja dann gegen einen Glauben, der sich nur in das rein Geistige hinein verflüchtigt, der alles nur spirituell versteht, können Sie überhaupt nichts mehr einwenden. Der Glaube ist damit sicher immun gegen jeden Einspruch, das stimmt, aber er ist auch tot. Man kann in gewisser Weise sagen, Operation gelungen, Patient tot. Das Zitat der deutschen Bischöfe, das ich am Schluss gebracht habe, könnte es nahelegen, dass man es hierbei mit einem Problem zu tun hat, das sich erst in der jüngsten Vergangenheit ergeben hat. Die Wurzeln der Entwicklung liegen allerdings viel weiter zurück. Schon Hettinger hat im 19. Jahrhundert darauf aufmerksam gemacht, dass die gerühmte Voraussetzungslosigkeit bei dem Bestreiten der Möglichkeit des Wunders nur in dessen absoluter Leugnung besteht. Wir werden dann nachgehen der Frage, woher denn dieser philosophische Vorentscheid kam, was denn die Gründe sind, dass dieser so stark wurde und wie das Ganze gesehen wurde bei denen, die das erstmals ins Denken einbrachten. Wir werden besonders auf den Philosophen Spinoza, auf Strauss und Bultmann eingehen, und diese Leute sind dankbar, klar. Sie bringen wirklich zum Ausdruck, um was es ihnen geht, und man sieht dann, was Geisteskind sie sind. Strauss und Bultmann haben die wichtigsten theologischen Bücher des 19. und 20. Jahrhunderts geschrieben. Wichtig in dem Sinn, dass sie das meiste Echo und die meiste Beachtung hervorgerufen haben. Bei Strauss war es das Leben Jesu und bei Rudolf Bultmann Neues Testament und Mythologie. Strauss formuliert ganz klar und eindeutig, wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, der muss erst das Wunder aus der Region schaffen. Wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, offensichtlich war das auch seine Absicht, der muss erst das Wunder aus der Region schaffen. Damit spüren Sie, wie wichtig das Wunder ist. Das Wunder steht für die Übernatur, für die Wirklichkeit Gottes, die jederzeit in diese Weltzeit einwirken kann. Auch an dem Ausdruck Pfaffen merken Sie, wie er zur Kirche und zu den Priestern steht. Er will sie einfach loshaben. Und um auf diesem Weg Erfolg zu haben, muss man das Wunder aus der Region schaffen. Ein anderes Zitat von ihm, man muss sie mythisch verdampfen lassen. Mythisch verdampfen lassen. Das heißt, man muss darlegen, das sind einfach nur Mythen, die haben überhaupt keine geschichtliche Grundlage. Damit beraubt man den Glauben auch seines Geheimnischarakters. Es muss alles einsehbar sein. Und deshalb führt ein unweltlich gewordener Glaube, das haben wir schon jetzt festgestellt, zu Glaubensnot und zu Abfall. Denn wie soll ein Gott mir in meiner Not helfen können, wenn der sich ganz von der Welt zurückzieht, wenn er sich ganz auf der nur geistigen Ebene bewegt, wenn es völlig sinnlos ist, ihn darum Hilfe zu bitten bei körperlichen Leiden und Schwierigkeiten. Wir werden diesem Vorentscheid bei Strauss und Bultmann nachgehen. Und Sie werden feststellen, dass es nicht nur reine Theologie ist, sondern dass es auch für Ihr Glaubensleben sehr viel an Verständnis und Einblick gibt. Wir sind dazu aufgefordert, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt. Und dazu müssen wir auch ein gewisses Mindestmaß an Kenntnis und Wissen aufbringen.